Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute ist also wieder Bollerwagen-Time in den Parks, an den Seen, am Kanal und auf den Waldwegen. Vatertag. Der Tag, an dem der Vater mit anderen Vätern sein Vatersein feiert. In der Regel mit viel Bier und viel Schnaps. Aber was heißt Vatersein eigentlich heute im Jahr 2022? Wie unterscheidet sich die Vaterrolle der heute, sagen wir mal, 30-jährigen Väter von der ihrer Eltern? Und welche Rolle könnten oder sollten die Väter der Zukunft einnehmen? Mit genau diesen Fragen hat sich der Philosoph, Publizist und Vater Björn Fedder beschäftigt. In seinem Buch Väter der Zukunft hat er vor einem Jahr etwa veröffentlicht. Herr Fedder, der heutige Vatertag, ein Grund zu feiern?
Na klar.
Warum?
Die Väter sind neben den Müttern die wichtigsten Bezugspersonen für Kinder. Und das ist die Elterngruppe, die es im Moment am wenigsten leicht hat, würde ich sagen. Also nachdem ja doch der Feminismus sehr viel getan hat, dass die Rolle der Frauen gestärkt wird, gibt es unter Vätern immer noch ein großes Leiden und auch ein Ungenügen an den Möglichkeiten, die eigene Vaterrolle auszufüllen.
Welche Eigenschaft sollte der Vater der Zukunft, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, am Vatertag besonders aufleben lassen?
Die Möglichkeit, aus dem Fluss des Lebens auszusteigen, vom Geschehen zurückzutreten und dem Leben gegenüber eine Art von kontemplativer Distanz einzunehmen. Also nicht mit Bollerwagen rumziehen, nicht noch mehr Action, sondern genau das Gegenteil. Also eine Distanznahme und Zurücktreten, ein Aussteigen aus dem alltäglichen Getriebe.
Das kann natürlich auch mit Bollerwagen möglich sein.
Ja, man darf dann nicht zu viel Bier trinken und nicht in einer zu großen Gruppe gehen. Also ich finde, diese Bollerwagenwanderei ist ehrlich gesagt Quatsch.
Okay. In Ihrem Buch befassen Sie sich ja mit dem Vater von morgen, mit dem Vater der Zukunft. Lassen Sie uns mal auf den Vater der Gegenwart schauen. So in meinem persönlichen Umfeld, Väter in meinem Bekanntenkreis, die Mitte 30, Ende 30, Anfang 40, die reproduzieren fast alle die Rollenmuster ihrer Eltern wieder. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, aber auch damit, dass die Leute heute sagen, sie wollen das nicht mehr. Und zugleich geraten Männer heute in eine Art von Falle, wenn sie Vaterrolle annehmen, dass sie eigentlich gezwungen sind, alte Muster wieder zu reproduzieren, weil es einerseits einen sehr starken Erwerbsdruck gibt, der immer noch auf den Männern lastet, der auch damit zusammenhängt, dass Frauen, so emanzipiert sie auch immer sind, dann doch innerhalb der Familie wieder gerne zurückfallen möchten, diese klassische Rollenverteilung, auch wenn sie das vielleicht nicht so gerne zugeben, aber auch dazu gibt es eine ganze Reihe von Studien. Und auch damit, dass auch die Rollenbilder, die Väter eben haben, nicht differenziert genug sind, als dass man wirklich wüsste, was man anfangen könnte mit seinem Vaterleben, wenn man jetzt nicht schafft und Häuser baut und arbeitet und samstags den Rasen mäht.
Also man will nicht diese Rolle reproduzieren, macht es aber irgendwie doch und weiß nicht, was es sonst sein könnte.
Genau, und das hat also einerseits mit einer unausgewogenen Emanzipation zu tun, die also Frauen stärker getroffen hat bisher als Männer, aber auch damit, dass es eben ganz allgemein mit Männern und Frauen so einen Anspruch gibt, aus dem Leben das meiste rauszuholen. Also so eine Maximierung des Lebens und des Erlebens, die einen gewissen Druck aufbaut, immer weiter, so immer nach vorne zu gehen. Man hat jetzt ein Kind und Familie und damit einen ganzen Sack voller neuer Aufgaben, die man sozusagen in das alte Leben integriert, ohne dafür andere Aufgaben und Verpflichtungen aufzugeben und sich sozusagen immer mehr auflädt. Und so kommt dann ja auch dieser fatale Eindruck von der Rush-Hour des Lebens, in dem ja Väter zwischen 30 und 50 stecken. Also Kindererziehung, Familie, Partnerschaft, Karriere, Kredit abbezahlen, Freunde noch auf und so weiter. Das ist eine Überlastung, die man nicht aufrechterhalten kann.
Wie kommt man da raus?
Naja, also ich würde mir mal überlegen, worin kann eigentlich die Rolle des Vaters bestehen? Also was ist eine genuin väterliche Rolle? Und dann sieht man eben, dass dieses klassische Bild mit Geschäfte tätigen, Politik treiben, Karriere machen, erfolgreich sein, dass es mit Vaterschaft überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass das eben, ja, das klassischerweise von Hannah Arendt so beschriebene Vita aktiv ist, also dass das aktive Leben, das von der kulturellen Rolle her betrachtet, eher eine mütterliche Figur ist. Nämlich insofern die Vita Activa ja darin besteht, etwas Neues in die Welt zu bringen und einen neuen Knoten in das Netz des Lebens zu knüpfen. Und wenn man Vaterschaft komplementär zur Mutterschaft begreift, dann sieht man, dass die Vaterrolle dann das Gegenteil der Mutterrolle ist. Und das Gegenteil der Vita activa ist die Vita contemplativa. Also das Zurücktreten, das Aussteigen aus dem Strom des Lebens und das, was Hannah Arendts Liebhaber Martin Heidegger mal das Vorlaufen zum Tode genannt hat. Also das Überspringen der Handlungs- und der Zweckreihen im Hinblick auf ihr Ende hin und sich zu fragen, wozu ist das alles gut? Worauf läuft das alles hinaus? Welche Zwecke habe ich im Leben? Was ist mir wichtig? Was ist mir weniger wichtig? Und damit auch etwas auszubilden, was Augustinus, der Kirchenvater, mal einen Ordo Amoris, also eine Herzensordnung genannt hat. Und ich glaube, dass die Aufgabe von Vätern heute und vor allen Dingen in der Zukunft die sein könnte, ihren Kindern beizubringen, diese Herzensordnung auszubilden.
Sie schreiben ja auch, dass die Rolle des Vaters darin bestehen kann, Sie haben das ja schon angedeutet, Verzicht zu ihm auf Verlust vorzubereiten. Es klingt ja erstmal wie eine nicht besonders schöne Rolle.
Na klar nicht. Also ich hab vor einiger Zeit in der Schweiz, gibt es Familienberater, die sich speziell auf Männer spezialisieren. Ich habe den Vortrag gehalten, mit denen gesprochen, in so einem Workshop. Und dass sie gehört haben, dass sie ihren Kunden erklären sollen, Ausstieg verzichten, das will gar keiner. Aber natürlich ist das so, dass nur dann, wenn ich mein Leben als ein Ganzes begreife, also bis zum Ende hin es denke, kann ich unterscheiden, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig. Und wenn ich das umsetze, dann führt das automatisch dazu, dass ich auf Dinge verzichte. Denn man kann nun mal nicht alles haben. Und mit der Wahl des einen ist leider Gottes oft der Ausschluss des anderen verbunden. Und damit lässt sich das Leben nur sinnvoll gestalten, wenn wir Prioritäten setzen und auf viele Dinge einfach dann auch verzichten. Und diesen Verzicht zu lernen, ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft auch.
Das täte ja jedem gut, aber warum schreiben Sie diese Kontemplation, diese Priorisierung, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, vor allem den Vätern zu?
Ich glaube, wir müssen Vater und Mutterschaft unabhängig vom Geschlecht denken, also unabhängig von der Fortpflanzung und unabhängig von den Geschlechtsorganen, sondern als kulturelle Rollen begreifen, wie wir Lebensvollzüge beschreiben und meistern. Und dann sehen wir eben, dass wir uns bisher geirrt haben, als wir geglaubt haben, die Vaterschaft sei mit Politik und Geschäft verbunden. Das liegt einfach daran, dass wir da noch ein überkommenes patriarchales Erbe haben, wo der Vater eben als Stellvertreter von Gott und König auf der Erde die Ordnung bewahren sollte. Und daraus ist eben dann in der Moderne so eine Art Restvaterschaft des Versorgervaters geblieben. Aber eigentlich ist dieses politische und ökonomische eine mütterliche Rolle, weil sie Neues in die Welt bringt. Und die väterliche Rolle ist eben das Gegenbild, das Aussteigen aus der Welt, die Vita contemplativa, der Rückzug, die Reflexion der eigenen Lebensvollzüge und das Vorlaufen zum Tode.
Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz wichtig, was Sie jetzt angedeutet haben, dass man Vater- und Mutterrolle nicht mit dem Geschlecht verwechseln soll, um dann nicht in eine Falle zu tappen.
Ja, also ich meine, wenn ich von Vaterschaft rede, dann meine ich, das ist eine Rolle, die kann jeder annehmen, ganz egal, männlich, weiblich, divers, wer das Geschlecht hat. Ich muss nicht mal biologisch mit meinem Kind verwandt sein. Es gibt sozusagen ja diesen schönen Begriff der Adoption, also im römischen Familienrecht. Adoption heißt Hinzuwünschung. Und wir sehen aber, dass diese Hinzuwünschung eigentlich von beiden Seiten geschehen müsste. Ja? Also ich wünsche mir ein Kind als mein Kind und ein Kind wünscht sich einen anderen Menschen als sein Vater. Und damit wird also deutlich auch, dass sich Kinder, wenn ihnen ihre Eltern nicht taugen, auch andere Elternfiguren suchen können, die dazu in der Lage sind, ihnen das zu geben, was sie im Leben brauchen.
Ein Zitat aus Ihrem Buch fand ich besonders schön. Die Väter der Zukunft sind furchtlose Gesellen. Sie halten sich nicht an Recht und Ordnung. Das ist nur was für Angsthasen, sondern ihre Nasen in den Wind. Wie kann ein solcher Vater seinen Sohn, seine Tochter zu einem anständigen Menschen erziehen?
Naja, es geht zunächst darum, dass in den Wind halten, das ist ein Zitat von Hebbels Hausapotheke, der mal gesagt hat, machen wir es wie die Vorväter, fangen wir immer von Neuem an. Das heißt also, sich nicht an alte Vorgaben halten, sich nicht an Gesetze halten, das Gesetz steht dann immer so zwischen Vater und Kind, sondern dem Kind beizubringen, den anderen wirklich als einen anderen, als etwas Fremdes wahrzunehmen und sich zu fragen, was will der andere von mir, was bin ich ihm in gewisser Weise schuldig, inwiefern kann ich das, was der andere von mir möchte, die andere von mir möchte, erfüllen und in welcher Weise auch nicht. Das gleiche Verhältnis haben wir ja zwischen Vätern und Kindern. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist uns das ja zunächst einmal vollkommen fremd. Wir müssen uns fragen, was will das Kind in seinem Leben und wie kann ich ihm dabei helfen? Und dieses Verhältnis sozusagen einer Verantwortung dem Fremden gegenüber ist etwas, was wir unseren Kindern auch im Verhältnis auf andere Menschen beibringen können. Und damit entsteht eine ethische Ausrichtung, die ganz nah ist und die auch auskommt ohne kategorische Imperative und allgemeine Gesetzesnormen.
Wie sehr hängen Männer- und auch Väterbilder vom Zeitgeist ab, von gesellschaftlichen, auch ja, politischen Bedürfnissen ab? Wie schnell können sie sich ändern?
Ich glaube, dass die sehr stark abhängen und dass es aber sehr schwierig ist, Sachen, die langfristig gewachsen sind, sich zu ändern. Wir sehen ja am Beispiel des alten Patriarchen, das ist ein Bild, das hatte mit Familienleben überhaupt nichts zu tun, sondern mit der Vorstellung, dass die Welt im Sinne der Metaphysik hierarchisch geordnet sei, wie ein Tannenbaum, oben der allgemeinste Begriff, das Gute, Wahre, Schöne oder auch Gott, und dann unten die detaillierteren Dinge. Dem entsprach in der Politik die Idee einer Monarchie mit dem König als Stellvertreter Gottes und mit dem Vater als Stellvertreter des Königs innerhalb der Familie. Wir haben gesehen, dass mit der Revolution 1789 in Frankreich die Könige guillotiniert und aus Landes gejagt worden sind. Und damit ist eigentlich auch das alte Bild des Vaters als Hüter von Ordnung und Gesetz vollkommen obsolet geworden. Es hält sich aber hartnäckig bis heute in so einer Art Restpatriarchentum der Vater als der Versorger, der also das Geld nach Hause bringt und den Kindern abends beim Essenstisch Vorträge hält über die Welt und darüber, welche Gesetze da herrschen. Das ist vollkommen lächerlich und gehört abgeschafft. Aber es hält sich eben noch, einerseits, weil es noch nicht gut genug beschriebene alternative Rollen gibt und andererseits, weil es für Männer eben auch praktisch ist. Denn es bietet ja eine Rolle, die man einfach annehmen kann, die man sich toll und groß fühlen kann, den dicken Max machen kann und sich super fühlt, ohne anderen wirklich was zu bringen.
Diese Rolle, die Sie da beschreiben, die scheint ja nun auch verstärkt wiederzukehren durch den Krieg, ja, durch Männlichkeitsmuster, die jetzt ja wieder reproduziert werden.
Ja, es gibt also sozusagen, es gibt so eine Sehnsucht nach starken Männern. Wir sehen aber ja am Krieg auch, weil wir uns anschauen, wie es etwa Ukrainisch-Präsident Zelensky schafft, dass der die ganze Welt Solidarität motiviert gegen Putin. Liegt das eben nicht daran, dass er den starken Max macht, sondern dass er sich verletzlich zeigt und sagt, also ich bin schwach und ich bin verletzlich, aber ich bin wie ihr. Und weil wir alle verletzlich sind, müssen wir zusammenhalten. Und diese Art von dem Schwäche zeigen ist eine Eigenschaft, die ich mir auch verstärkt von Vätern wünschen würde. Also gegenüber den Kindern nicht sagen, du hast einen Fehler gemacht und ich bin hier der harte Typ, der zeigt, wo es lang geht, sondern der sagt, ich selber weiß auch manchmal nicht so genau und ich versuche mich zu orientieren und ich tue mein Bestes und dabei gehe ich so und so vor und schau, wie ich es mache. Vielleicht bringt dir das auch was für dein Leben.
Erkennt man bei Habeck auch wieder.
Genau, Habeck macht das wirklich super gut und wir können an der Politik sehen, wie da auch ein neues Männerbild oder ein neues Bild von Führungsmöglichkeiten, aber eben auch von Habecks Kollegin Frau Baerbock vorgemacht wird. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in die Familien ausstrahlt.
Zelensky, Habeck, Sie haben also dieses Kontemplative, das für Björn Vedder so elementar ist, für die Vaterrolle, die er sich wünscht, von der er schreibt in seinem Buch Väter der Zukunft.